Hallo und herzlich willkommen bei Männer, die weinen, ein Podcast von Männer, die weinen, für Männer, die weinen und für alle anderen Menschen. Es ist wieder mal Samstag, Peoples. Es ist Samstagmorgen, 8.52 Uhr zur Zeit der Aufnahme und für euch ist es Sonntag. Also was für eine unsinnige Anmoderation, aber ich bin ein bisschen aus der Übung. Denn lang ist es her, seit wir uns gemeldet haben mit unserem schönen Podcast-Format. Wir haben eine ausgedehnte Sommerpause gemacht, so soll es ja auch sein. Ich habe meine letzte Uniklausur geschrieben und bestanden. Hey! Und Felix hat gelebt. Hallo Felix, schön, dass du immer noch lebst.
Ja, das habe ich gemacht. Ich habe in der Zwischenzeit vor allem gelebt.
Ja. Also ich finde ich viel schöner, als seine letzte Uniklausur schreiben zu müssen. Insofern hast du dich hoffentlich nicht mit Deadlines für zweisemestrige Lernstoffe, die dich nur bedingt tangieren, auseinandersetzen müssen, sondern hast Dinge getan, die intrinsischer Motivation waren. Und ja, wir wollten ursprünglich am 18. September zurückkehren. Das hat nicht funktioniert, weil Leben. Ich weiß auch gar nicht, was bei mir da jetzt konkret anstand. Wahrscheinlich war ich in erster Linie zu kaputt von dieser Klausur. Und ja, so ist es jetzt eben zwei Wochen später zu unserem Comeback gekommen. Anfang Oktober also. Die NBA hat noch nicht gestartet. Ich kann euch keine Zion Williamson-Anekdote erzählen, wie ich das sonst immer tue. Auch ansonsten, ja, Felix, fang du doch lieber mal an. Wie geht es dir denn? Erzähl uns mal was Spannendes.
Ja, ich bin ein bisschen verpennt, ein bisschen verballert, weil ich dieses Wochenende mit meinen Nerdy Friends ein Nerdy Warhammer 40k Turnier spiele. Und da waren wir gestern schon zu Gange und es ist ein bisschen später geworden.
Ich war dann Habt ihr gewonnen?
Also ihr, Auftakt. Du meinst mich jetzt?
Ja,
also, du. Nein, ich habe mit 26 zu 83 Punkten glorreich verloren.
Alter.
Ja, richtige.
Also ich kenne das System überhaupt nicht, aber das klingt in dem Abstand und in der Höhe nach Bayern gegen Fürth oder so.
Ich bin von sechs SpielerInnen, die gestern gespielt haben, war ich der zweitschlechteste.
Nicht der schlechteste?
Der schlechteste hat 17 Punkte gemacht.
Nur.
Ja, aber also ich hatte auch Pech. Also sah es besser aus und dann war es doch nicht so. Aber dann ich habe jetzt noch ein paar Spiele. Also
50 Punkte Abstand. Wir mal. Ja, wir drücken die Daumen. Unsere Community drückt dir die Daumen. hau sie weg.
Genau. Macht sie fettig. Ja, genau. So geht's mir. Insofern bin ich noch so ein bisschen müde. Ich habe noch keinen Kaffee gehabt heute. Den mache ich nachher. Und dann gucken wir mal. Wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's wieder recht gut. Ich vermisse meine Freundin, die ist nämlich leider nach langer Anwesenheit wieder gefahren. Sie lebt ja gar nicht in Berlin. Und das ist so das Einzige, was im Moment nicht so optimal ist. Auf jeden Fall fühle ich mich ansonsten aber wesentlich besser, denn wie gesagt, ist diese leidige Klausur endlich vorbei. Und jetzt habe ich alle Lernpunkte zusammengetragen. Lernpunkte heißt das überhaupt so? LP nennt sich das, was bei anderen Unis Credit Points ist bei mir. Mhm. Für die Anmeldung meiner Bachelorarbeit. Mhm. Und ich habe zwar noch kein Thema, aber das wird jetzt dann irgendwann in nicht allzu entfernter Zukunft auch passieren. Ich bin also durch. Ich muss nie wieder bis jetzt eine Klausur schreiben und ja, ein ganzes Jahr dafür leiden und nebenbei, neben meiner Erwerbstätigkeit noch am Schreibtisch büffeln und es ist sehr schön, endlich mal befreit zu sein und einfach objektiv nichts machen zu müssen. Das ist so schön, weil dann hat man wirklich auch viel mehr Ehrgeiz für die Dinge, die man nicht machen muss, aber machen möchte. Das fällt mir jetzt gerade auf. Ich habe wieder Lust, was zu lesen und Klarinette zu spielen und also viele Dinge zu machen, die ich davor einfach nicht mehr machen wollte, weil ich zu müde oder zu platt dafür war. Und vielleicht kennt auch ihr das, die ihr gerade zuhört, wenn man so ein großes Hindernis in seinem Leben hat, das auf einen zukommt, wie zum Beispiel so eine Hürde à la Klausur oder ja, Gesellenprüfungen oder was auch immer, wo man also viel Aufwand reinsteckt und an nichts anderes mehr denken kann, dann leiden, finde ich, auch so die generellen Lebensumstände. Denn auch die Versuche, sich zu erholen und mal was anderes zu machen, sind dann eben, ja, Versuche, sich zu erholen und nicht einfach Momente, in denen man es sich gut gehen lässt. Und so war das auch bei mir. Ich habe mich in den Wochen davor wirklich auch sehr abgekapselt. Ich habe nichts mehr mit FreundInnen gemacht. Ich habe nur noch eine Freundin zum Glück hier gehabt, mit der ich kommuniziert habe. Aber ansonsten war das, Arbeit ist vorbei, ich setze mich an den Schreibtisch und mache irgendwas für die Uni. Und ja, dann kann ich auch noch berichten. Ich habe dann die Klausur geschrieben und war fertig. Und Es war auch noch ein bisschen wärmer an dem Tag, aber ich hatte wieder so eine Stressschwitzreaktion, wie damals, als ich die Diagnose bekam oder keine Diagnose bekam, kein ALS oder kein MS zu haben, als ich das in meinem Kopf so als Hirngespinst zusammen konstruiert hatte. Da fingen meine Beine, die davor immer gezittert hatten, super an zu schwitzen und ich hatte nie mehr diese komischen, ja, Zuckungen, die ich davor immer hatte, psychisch bedingt. Und als ich dann aus der Klausur rausging, dann fing mein ganzer Körper einfach an auszudünsten, den Stress irgendwie rauszuschwitzen. Ich kenne mich da jetzt im medizinischen Bereich nicht aus und das kann auch alles Einbildung sein, aber das war wirklich erstmal, ja, irgendwie die körperliche Reaktion, dass das jetzt vorbei ist. Und dann begann das große Zittern, wann ich die Klausur wohl endlich bewertet bekäme. Und am Jahrestag meiner Freundin, auch das ist also eine News, ich bin jetzt 2 Jahre mit meiner Freundin zusammen, da sprachen wir irgendwie darüber, dass es jetzt endlich vorbei ist und das große Negative ist jetzt erstmal entfernt. Und dann meinte ich, ja, ich kann ja mal gucken, ob die Ergebnisse schon da sind. Und dann waren sie da. Und ich habe ja schon gesagt, dass das gar nicht mein Fach ist und ich das irgendwie so mit Hängen und Würgen auch in mich reintrichtern konnte. Ich habe 3,3 bestanden. Yay! Es ist also noch befriedigend sogar. Ich bin nicht in den ausreichenden Bereich gerutscht. Ich bin sehr stolz drauf und ja, das ist jetzt vorbei und jetzt kann ich mich mit neuer Energie wieder dem Podcast widmen. Deshalb nehmen wir ihn auf. So. Heute. Und wir wollen über ein Thema sprechen, das wir schon vor der Pause mal so angesetzt hatten, als könnte Menschen interessieren. Und zwar geht es wieder mehr um Angst, so um den Ursprungsgegenstand dieses Podcastes, speziell um Angst in einer Situation, in der wir sie relativ häufig beide schon hatten, auch manchmal sicherlich noch haben, nämlich die Nacht. Wir sprechen über eine Nacht in Angst, Nächte in Angst und warum und wie das irgendwie so ein Ding ist und ein weit verbreitetes Ding. Kannst du dich an deine erste, ja, vielleicht Panikattacke oder deinen ersten großen Angstzustand der letzten Jahre in der Nacht erinnern, Felix?
Boah, so bewusst bin ich mir gerade gar nicht sicher.
Oder an einen, der dir sofort
Aber was mir
ins
so,
Gedächtnis
ja,
kommt?
was mir sofort ins Gedächtnis kommt, ist, eines Nachts lag ich da und ich habe mal, ich glaube, da hast du mich sogar mal besucht, in dieser WG mit den ganz merkwürdigen Menschen, mit denen ich da
Ja,
zusammengewohnt habe.
da
Ja,
war ich.
da hatte ich ja dieses riesengroße Fenster. Weißt du,
Ja.
erinnerst du dich?
Ja.
Und das war im dritten Stock oben, also relativ weit oben. Und wenn man so runterguckte, also ich glaube, ein bisschen höher noch als du heute wohnst.
Ja, ich bin ja im zweiten, das würde
Genau.
Sinn ergeben.
Und wenn man da so runterguckte, ging es tief nach unten auf den, nicht auf den Asphalt, auf den, was war es, Kopfsteinpflaster. Und aus irgendeinem Grund habe ich bis heute Angst vor diesem Fenster. Es ist irrational, vollkommen. Aber ich weiß noch, eines Nachts lag ich da und wollte eigentlich schlafen. Und plötzlich dachte ich an dieses Fenster in einer Wohnung, in der ich überhaupt nicht mehr wohne. Dieses Fenster. Und das Fenster war da und irgendwie war ich so. Ah. Und dann habe ich mir bildlich vorgestellt, wie ich aus diesem Fenster falle. Dann habe ich mir bildlich vorgestellt, wie ich von irgendwelchen Häusern falle. Dann konnte ich nicht mehr schlafen. Ich weiß nicht warum.
Okay.
Es ist total absurd, dass ich Höhenangst bekomme nachts im Bett. Ich liege genau. Naja, vielleicht 30 Zentimeter über dem Boden. Mit Matratze vielleicht einen halben Meter, ja.
Ja.
Aber ich liege da und habe panische Angst. Ich habe mich richtig ins Bett gekrallt, weil ich nicht irgendwo runterfallen wollte. Ich kann gar
Ja.
nicht irgendwo runterfallen. Und selbst wenn, dann falle ich 50 Zentimeter aus dem Bett. Da tue ich mir nichts.
Ja.
So. Aber das war sehr memorable, weil mich das so verwirrt hat. Weil ich ja rational genau wusste, dass das keine ernstzunehmende Gefahr ist gerade.
Ja,
Aber trotzdem so
aber war da.
total Angst hatte, irgendwo runterzufallen.
Ja, das klingt im ersten Moment total merkwürdig und wie du auch selber gesagt hast, irrational, aber effektiv ist es ja auch ein Merkmal von solchen Angstepisoden und Angststörungen generell, dass man vor irrationalen Dingen Angst hat. Also, das ist jetzt nicht viel absurder, als so wie ich immer mit Anfang 20 regelmäßig im Bett zu liegen und zu befürchten, dass man jetzt einen Herzinfarkt aus dem Nichts hat. Also, wenn man sich da mal so die Grundrate, und das ist ja immer das Ding, ne, vernachlässigen von so objektiven Wahrscheinlichkeiten, die Grundrate der Vorkommnisse solcher Art veranschaulicht, dann merkt man eigentlich ja immer, es ist totaler Quatsch, was ich mir da jetzt gerade vorstelle. Und auch wenn eine Angst vor einem Herzinfarkt eine Reaktion auf ein körperliches Unwohlsein vielleicht ist. Effektiv ist da ein Sturz aus dem Fenster, also hinter dem man liegt, das nicht geöffnet ist, etc. etc. Nicht viel wahrscheinlicher. Ne? Mhm. Und so haben wir da auf jeden Fall schon mal eine Gemeinsamkeit. Hast du denn damit dann das Gespräch gesucht bei Freundinnen oder Therapie mal, um das aufzuarbeiten?
Ja, genau. Also ich habe tatsächlich in der Therapie drüber gesprochen und wir sind noch nicht dazu gekommen, eventuell über bestehende Höhenängste zu reden, die ich anscheinend auch haben muss, sonst hätte mich das jetzt nicht so mitgenommen. Aber wir haben so ein bisschen über dieses Phänomen gesprochen, dass das halt so ein nächtliches Ding ist, ne? Dass man vor allem dann, wenn man dann nachts ist und alleine ist und sonst nirgendwo weiß, wohin mit sich, dass man dann immer mal wieder zurückzirkuliert zu irgendwelchen Angstgeschichten.
Ja, was könnten die Ursachen dafür sein?
Ja, also
aus deiner Sicht, du hast jetzt schon die Ablenkung erwähnt.
Ja, also genau, also meine Therapeutin sagte auch, das hat wahrscheinlich viel damit zu tun. Also bei mir ist es so, ich bin sowieso ein Mensch, der viel denkt. Vielleicht zu viel. Huh? Also ich denke sehr, 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 sehr viel. Und den Tag über habe ich genug Dinge, Entschuldigung, bin ein bisschen müde, genug Dinge, auf die ich mich konzentrieren kann. Sei es Arbeit, sei es Freunde, sei es irgendwie dieses oder jenes oder welches. Und meine Gedanken kommen nicht so sehr ins Rasen quasi. Und wenn ich abends alleine bin und nichts habe, worauf ich mich sonst konzentrieren kann und niemanden habe, mit dem ich reden kann irgendwie, dann sind meine Gedanken vor allem frei in ihrer Art und Weise, wie sie sich so ausdrücken können und gehen so ein bisschen crazy. Das ist auch, das ist einfach auch nachvollziehbar, so ein bisschen, wenn man generell so ein sehr nachdenklicher Mensch ist. Diese Angstzustände, die habe ich ja aber trotzdem irgendwie unwillkürlich. Es ist etwas, woran ich nicht denken will, aber wo meine Gedanken halt immer wieder hingehen, ja. Warum es sich häufig in dieser Höhenangst äußert, das weiß ich nicht. Da habe ich noch keine Ahnung. Aber es hat garantiert was damit zu tun, dass ich keinen Input mehr habe. Und es war mal Pink, die es gesungen hat in ihrem Lied Sober, wo sie sagte, I don't wanna be the girl that has to feel the silence. The quiet scares me, because it scrapes the truth. Oder zu Deutsch, ich möchte nicht das Mädchen sein, das die Stille spüren muss. Die Stille, ja, die Stille ängstigt mich, weil sie an der Wahrheit kratzt. Und ich glaube, so geht's mir auch. Bin so, wenn's still ist. Ich habe auch ganz häufig, gehen meine Gedanken zu meiner eigenen Sterblichkeit. Nachts.
Ja.
Und dann ist das es so, bin jetzt 26, nochmal 26, nämlich 52, nochmal 52 schaffe ich wahrscheinlich nicht. Ich bin quasi schon fast tot. Das ist
eine bescheuerte Rechnung.
Unglaublich, ja, ne? Aber es ist wirklich so, was habe ich denn schon alles? Ich habe ja quasi noch nichts erlebt. Oh Gott.
Reicht dir Göttingen nicht?
Ehrlich gesagt, nein, aber
ja. Ach Mensch. Ja, also was könnte denn diese Wahrheit sein, an der die Stille kratzt? Hast du da eine spontane These zu?
Ich glaube, das.
Um bei Pink zu bleiben?
Ja, ich glaube, das hat bei vielen Leuten hat das eine unterschiedliche Couleur. Bei mir ist es so, ich bin, glaube ich, im Grunde meines Herzens einfach ein Mensch, der sehr viel motiviert ist durch Liebe, Partnerschaften und zwischenmenschliche Beziehungen. Und ich glaube, einer meiner größten Ängste insgesamt, derer ich mir bewusst bin, ist einsam zu sein.
Ja.
Und wenn man dann darüber nachdenkt, dann glaube ich, ist diese Stille für mich auch immer so ein Symbol von Einsamkeit. Und da ist niemand und irgendwie, weil ich auch weiß, dass wenn ich jemanden mit mir im Bett oder im Raum habe oder sowas, der da auch schläft, dann geht es mir häufig nicht so schlecht.
Ja, total. Das geht mir auch so.
Da habe ich dann plötzlich irgendwas, worauf ich mich anderweitig besinnen kann und dann ist das nicht so das Drama. Aber solange ich alleine bin, dann bin ich so, oh nein, jetzt bin ich alleine. Ha. Und das macht dann immer keinen Spaß. Und ich glaube, das ist wirklich so eine Angst, die ich habe. Nie langfristig bedeutsame zwischenmenschliche Beziehungen aufrechterhalten zu können und deshalb am Grunde meines Herzens, Ende meines Lebens immer alleine zu bleiben. Das ist, glaube ich, so dieser große Terror, der sich da bei mir eventuell ab und zu mal anbahnt, wo ich dann so denke, das wäre meine absolute Horrorvorstellung. Stell dir vor, du bist so 70 und hast keine Freunde und keinen Partner und nichts, sondern bist einfach nur 70 und sitzt irgendwie in deiner Einzimmerwohnung und lebst so von deiner Rente in den Tag. Das möchte ich auf keinen Fall.
Ja, da hast du jetzt ja aber schon sehr konkrete Themen identifiziert, die Quellen für Angst sein können. Und ich denke, da sind wir schon als Menschen, die in Therapie sind, vielleicht auch wesentlich weiter als Menschen, die im Moment noch einfach nachts oft geängstigt sind. Ich kenne das auf jeden Fall auch von Menschen ohne jetzt konkrete Angststörungen oder überhaupt Menschen, die sich selber gar nicht als in psychischer Hinsicht hilfsbedürftig empfinden, dass das Einschlafen schwerfällt, dass das Einschlafen nicht mehr erfolgen kann, ohne dass zum Beispiel, wie du es ja auch tust, irgendwas im Hintergrund läuft. Ich mache das auch oft, bei mir läuft auch irgendwas, was mich beim Einschlafen begleitet. Nicht unbedingt der Fernseher, sondern eher sowas wie ein Podcast oder ein Hörspiel, weil das ansonsten schwerfällt, zur Ruhe zu kommen. Und jetzt ist für mich die Frage, ob man überhaupt zur Ruhe kommt, wenn noch was an ist, wenn wir die ganze Zeit noch eine Signalquelle haben, so ein Hintergrundrauschen. Ja, fast schon wie so White Noise, also eigentlich, wo der semantische Inhalt komplett nicht gegeben sein muss, irrelevant, aber es ist eben irgendwas an, damit wir schlafen können. Das ist ja eigentlich, dann scheinbar eigentlich, also so in unserer Generation zumindest, ein gesellschaftlich total weit verbreitetes Phänomen. Und ich kann mich zum Beispiel, ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt, ich kann mich an einen Urlaub erinnern, ich glaube, in den Österreicher Alpen, irgendwo ganz weit oben. Und wir hatten dann ein Ferienhaus, eine Ferienwohnung in einem Haus, wo es nur Ferienwohnungen gab. Quasi ein Hotel, aber nicht ganz. Und da war in meinem Zimmer zum ersten Mal seit meiner Kindheit keine Uhr. Und die Uhr in meinem Kinderzimmer, in meinem Elternhaus, die war immer sehr laut. So laut, dass ich das auch irgendwann, ne, nicht mehr gehört habe. Aber tatsächlich jeder Freund, jede Freundin, die in diesem Zimmer übernachtet hat oder mal länger drin war, einfach nur gesagt hat, mein Gott, ist diese Uhr laut. Und ich hatte dadurch so immer diesen, es ist so meine Erklärung, weil ich früher nicht mit Hörspiel einschlafen musste, auch bis ich so 16, 18 war. Ich hatte immer so eine Art White Noise im Hintergrund, die mir suggeriert hat, dass ich noch am Leben bin, dass ich nicht einfach aufgehört habe zu atmen. Und ja, dass ich sozusagen keine Angst haben muss. Und dann war ich da also in dem Urlaub und es war auch da oben in den Bergen, da fährt ja kein Auto, du hörst nichts, es ist einfach nur still. Es war so still in diesem Zimmer, dass ich so ein bisschen nervös geworden bin. Und damals war also meine Psyche noch absolut unauffällig, aber ja, das weiß ich noch wie heute, wie ich da lag und diese Stille nicht ausgehalten habe. Und ich glaube, vielen Menschen geht es bis heute so. Und auch generell, Signal- und Reizarmut. Also selbst beim Zähneputzen kenne ich Menschen, die da nebenbei irgendwas gucken müssen, die nicht einfach nur in den Spiegel schauen können. Es muss immer irgendwas laufen. Wir können nicht mehr mit unseren Gedanken alleine sein. In der U-Bahn hören eigentlich alle Menschen unter 40 irgendwas auf ihren Kopfhörern. Ist die Frage, ob es so viel was anderes ist, in Magazinen oder in ein Buch zu gucken, ist auch die Frage. Aber es ist ja fast schon so, als wäre man ein Psychopath, wenn man ohne Musik, ohne Ablenkung in der Bahn sitzt und einfach nur durchs Fenster guckt. Geradeaus. Ja, was, der könnte ja aufspringen, der Mensch, und was wollen und was weiß ich, ne? Also das ist ja fast schon befremdlich heutzutage, das nicht mehr zu tun. Ja, woher kommt dieser akute Drang, sich ablenken zu müssen? Wir können doch nicht alle die ganze Zeit so große Traumata in unserem Leben ansammeln oder Ängste
Wir
entwickeln,
haben
dass wir
nicht
uns
alle
damit nicht mehr
ADHS auch.
auseinandersetzen können.
Ja. Das ist eine richtig gute Frage, auf die ich persönlich direkt keine Antwort habe. Ich glaube halt, es ist ein Stück weit so, dass, also bei mir persönlich ist es so, dass ich zum Beispiel genau weiß, dass ich viel zu schnell, viel zu viel denke und deswegen, wenn ich Musik höre, dann kann ich mich auf die Musik konzentrieren. zum Beispiel. Wenn ich einen Podcast höre, kann ich mich auf den Podcast konzentrieren. Ich höre zum Beispiel ganz häufig, wenn ich einkaufen gehe oder sowas, irgendwas, dann mache ich mir immer diese schönen einstündigen Podcasts vom Wrestling Observer Radio ja. oder sowas an, ne? Die Hälfte davon interessiert mich überhaupt gar nicht, ja. Wenn dann irgendwie so ein Sport, amerikanischer 60-jähriger Sportjournalist plötzlich irgendwas erzählt über irgendeinen toten Wrestler, den ich nicht kannte und dessen Namen ich direkt wieder vergessen werde. Und wenn er dann erzählt, ja, und der hat mal für den und den Football gespielt und hier und dann war der mal Bodybuilder und zuletzt hat er in Disneyland gearbeitet. Denke ich mir so, ja, nett. Aber es ist auf jeden Fall genug, damit ich so ein bisschen eben weißes Rauschen auch wirklich im Hintergrund habe. Und ich kann es dir nicht sagen, warum das für mich so wichtig ist. Ich weiß, dass ich mich in der Öffentlichkeit damit sicherer fühle, weil ich das Gefühl habe, weniger häufig angesprochen zu werden. Mhm. Und es gibt Dinge, die ich überhaupt nicht wechseln kann, weil ich sehr schreckhaft bin, auch einfach so insgesamt. Das heißt, gerade in Städten, in denen ich mich nicht gut auskenne oder nicht wohlfühle, Berlin ist ein gutes Beispiel zum Beispiel für mich, weil ich finde Berlin immer richtig überwältigend, weil es ist so groß und es sind so viele Leute und Berlin ist so hektisch und hat irgendwie auf mich häufig auch so einen leicht aggressiven Vibe, so wir leben so alle nebeneinander her und Großstadt wahrscheinlich, ne? So ging es mir in Frankfurt auch ein bisschen, also glaube ich, ist das so ein Großstadtding. Ich bin da wahrscheinlich einfach nicht für gemacht und ich bin dann aber auch, wenn mich dann jemand anspricht, dann bin ich mal so völlig, dann ich merke das richtig, ich werde direkt richtig richtig tense, ja, ich versteife richtig gehend in meinem Habitus und bin dann so, oh, bitte red nicht mit mir, möchte das nicht. Weil fremde Menschen, die mit mir reden, bedeuten für mich aus irgendeinem Grund, und ich habe die Theorie, dass das mit so einer frühkindlichen Erfahrung zu tun hat. Na, frühkindlich war es gar nicht, mit so einer kindlichen Erfahrung zu tun hat. Mittlerweile sind fremde Menschen, die plötzlich mit mir reden, einfach so ein Angstfaktor. Nicht dolle, ich kann damit auch umgehen. Und wenn es jetzt irgendwie so eine Oma ist, ne, die irgendwie nur sich lieb unterhalten will, geschenkt. Aber weiß ich nicht, wenn dann so zwei Jungs so, auch Teenager, ne? Ich hasse Teenager, weil Teenager häufig so judgy sind. Du gehst an denen vorbei und die gucken dir so hinterher und dann bin ich so, was ist es? Was ist los? Sind es meine Haare? Ist es mein Gang? Komm her! Was gefällt euch nicht? Ja, genau.
Was, meine Mutter?
Und wenn dann aber so zwei, stell mal vor, kommen so zwei Jungs einfach auf dich zu und mal so, ey, du, hast du mal Feuerzeug?
Ja, hab ich neulich.
Und für den Bruchteil einer Sekunde bin ich so, oh Gott, was passiert? Und dann bin ich so, ja. Nee, sorry, nicht Raucher. Ja, okay, na schade, schönen Tag. Und dann bin ich so, okay, ja, Gott sei Dank, das habe ich überlebt. Aber ich bin dann immer richtig, richtig tense bei sowas, also immer. Deswegen, und da ich das Gefühl, wenn ich Kopfhörer aufhabe, sind die Leute so, ja, okay, hört mich nicht. Egal, brauche ich nicht mitreden. Und es ist witzig, weil meine Therapeutin sagte, ich bräuchte mich nicht beschweren, dass ich einsam wäre, wenn ich die ganze Zeit Musik auf den Ohren hätte. Ich würde ja der Welt die Signale geben, dass sie nicht mit mir reden sollen. Und
das hat dir deine Therapeutin gesagt?
Yes.
Das ist ja weird. Okay.
Und ich habe mir dann, also das war einer so der Momente, wo ich mir dann auch gedacht habe, habe ich mir gedacht, ja, aber das ist ja Absicht. Also, wo ich so, ja, ich weiß, dass ich diese Signale sende, aber wenn ich so durch die Stadt gehe, ich weiß ja nicht, wie das früher mal war, ja, ob man früher so in der Stadt Menschen kennengelernt hat, aber ich habe noch nie jemanden...
Hey, du bist schön, lass uns Freunde sein.
Oder? Ich habe noch nie jemanden einfach nur so irgendwo auf der Straße kennengelernt und dann später war ich mit dieser Person irgendwie befreundet oder sowas. Das ist nie passiert, in meinem ganzen Leben nicht. Vielleicht liegt es an den Kopfhörern. Ich glaube nicht. Nein, aber das ist so dieses, ich möchte das auch gar nicht so. Ich bin einfach, glaube ich, ungern, was ein bisschen komisch ist, weil ich bin so Rampensau, sagte man früher mal. Ich weiß nicht, ob man das noch sagt. Wie man klingt, als wäre man 50 plus. Ich liebe es ja sehr, im Rampenlicht zu stehen, im Rahmen irgendeiner Show oder so, ja. Also wenn ich ein Konzert gebe oder im Theater auf einer Bühne stehe oder sowas, keine Ahnung. Oder beim Wrestling im Ring stehe oder sowas. Das ist okay, das ist easy, kein Problem. Aber so privat bin ich sehr gerne nicht im Rampenlicht irgendwie. weil mich das immer stresst. Deswegen versuche ich da irgendwie mich immer so ein bisschen auszuklammern. Und ich glaube, das ist aber auch was so in die Nacht hineinläuft, weil ich dann eben auch nicht, ich muss mit Leuten nicht mich unterhalten den Tag über, aber ich muss dann auch nicht denken und ich komme nicht in die Verlegenheit, irgendwie in ungewohnte Situationen zu kommen. Ich habe Kontrolle. Und ich glaube, das ist für mich ganz wichtig und das ist für mich so ein wichtiger Hintergrund, warum ich nachts häufig irgendwelche Angstzustände habe. Weil das dann Dinge sind, die ich nicht kontrollieren kann. Gerade auch so Sachen wie Höhenangst, Angst vorm Tod. Die kann ich nicht kontrollieren. Irgendwann bin ich tot, ja, irgendwann sterbe ich.
Das sind dann
ist vorbei.
Dinge, die in der Nacht zurückkommen
ja.
in deinen Kopf. Ja, ich denke, was auf jeden Fall aus deinen Schilderungen ersichtlich wird, ist, dass du dich da aber schon ganz gut kennengelernt hast.
Mm.
Und ich glaube, dass das auch grundsätzlich Problematiken sind, die total weit verbreitet sind und nicht nur dir so gehen. Ich habe auch das Gefühl, dass vieles, was du in Bezug auf Berlin gesagt hast, schon stimmt. Ich würde jetzt nicht eine Grundgereiztheit unterstellen, aber ich kann verstehen, wenn man sie als solche wahrnimmt. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich auch in Berlin eigentlich nur dann gestresst bin, wenn ich eine persönliche Quelle dieses Stresses habe. Also wenn ich in der Bahn mich unwohl fühle, dann hat das Gründe, die nichts mit der Bahn zu tun haben, sondern die werden davon nur verstärkt. Also es sind so
eine Stress-Echo-Kammer.
Jetzt im Griff nicht zweckentfremden, es sind so Mikroaggressionen, die sich einfach schnell summieren können und dann dem eigentlichen Stressgrund mehr Auftrieb geben.
Mikrogenervtheiten.
Genau, total, absolut. Mikrogenervtheiten sind besser, genau, dann ist es keine Zweckentfremdung. Aber im Gegenteil ist es dann auch so, wenn ich Feierabend habe und total entspannt nach Hause fahre, dann juckt mich das alles überhaupt nicht mehr. Ja, dann kann die Bahn voll sein oder ich kann auf dem Fahrrad zweimal fast angefahren werden, was häufig passiert. Oh Gott. Und es ist im nächsten Moment wieder gut, ne? Weil ich weiß, ja, war halt ein Depp, der die Vorfahrt nicht beachtet hat. Nächstes Mal fahre ich einfach von vornherein vorsichtiger ran und dann denke ich für den Autofahrer mit. So, und ja, in solchen Momenten ist es dann auch wieder gut. Und es ist so ein bisschen schwierig, da jetzt so generellen Advice zu geben, weil jeder Mensch unterschiedliche Voraussetzungen hat. Aber ich denke, effektiv können wir diese Situation aus stressigen Situationen, aus denen man sich mit Musik und so weiter entziehen will, ja auch auf die Nacht übertragen, weil wir uns da dann eben diesen Signalen nicht mehr entziehen können, ja, und weil alles sozusagen aus ist. Und ich glaube, wenn wir uns im Vorfeld der Nacht schon mit dem befassen, was uns eigentlich potenziell stresst oder gestresst hat, dann sparen wir uns viel Nachtnervosität. Und gleichzeitig ist es aber auch total schwierig, sich mit Dingen aktiv auseinanderzusetzen oder zu akzeptieren, die uns Angst machen, weil sie, wie du beispielsweise bei der Höhenangst ja schon geschildert hast, dazu führen, dass wir uns in Gedankenspiralen begeben können, die uns eigentlich abträglich sind oder die sinnlos sind. Also in dem Moment, wo wir dann sagen, wir beschäftigen uns mit der Angst, kann das dann so enden wie, ich möchte nicht aus diesem Fenster fallen oder ich könnte aus diesem Fenster fallen oder ich stelle mir bildlich vor, wie ich aus anderen Höhen runterfalle. Und das ist dann wiederum nicht zielführend und sozusagen eine falsche Form der Auseinandersetzung. Ich habe da neulich erst in Therapie drüber gesprochen und meine Therapeutin hat mir erklärt, dass das sozusagen ein Mechanismus unseres Systems ist, sich selbst zu sagen, ich habe mich ja jetzt damit beschäftigt, also ich tue was dagegen, gegen das Problem, gegen meine Angst, indem ich mich einfach gedanklich damit zumülle. Also das müssen keine konstruktiven Gedanken oder lösungsorientierte Ansätze sein, die sowieso nicht immer hilfreich sind, weil es oft keine Lösung gibt. Ne? Also wir können dem Tod nicht entkommen, das ist nun mal so. Sondern es ist einfach, guck mal hier, ich habe jetzt ganz viele Gedanken an dieses Thema verschwendet. Jetzt habe ich meine Pflichtaufgaben erfüllt, mein Soll ist erfüllt, mein Pensum ist erfüllt. Für heute habe ich mich schon richtig gut geängstigt und mit dem Thema auseinandergesetzt. Das denkt natürlich kein Mensch bewusst. Aber das ist häufig das, was dahinter steckt, glaube ich auch in so meiner Welt. Und der Weg, der langfristig auch schwierig zu begehen ist, aber denke ich, die größte Chance an dauerhaften Verbesserungen dieses Zustandes mit sich bringt, ist eher ein Weg der Akzeptanz. Also, dass wir sagen, die Angst ist da und ich habe im Moment Angst vor diesen Themen. Nur das ist so, das ganz genau auch vor Augen zu haben.
Ja.
Und insofern fand ich das eigentlich schon relativ weit, wie du geschildert hast, dass du vor ja, sozialer Vereinsamung große Angst hast. Genauso sind meine Freundin und ich uns Herausforderungen bewusst, die in Zukunft auf uns zukommen. Aber die können wir im Moment nicht beeinflussen. Ne? Wir haben beispielsweise jetzt wieder eine klassische Fernbeziehung, darauf haben wir beide keine Lust. Mhm. Aber in dem Moment, wo wir darüber gesprochen haben und dann gesagt haben, ja, ist doof, wünschen wir uns anders, geht jetzt nicht anders,
ja,
ist schon total viel getan, weil wir uns bewusst sind, dass das in unseren beiden Köpfen ist und nicht mehr so hintergründig mit uns tragen und in Aktion unterschwellig rauslassen. Mhm. Und ich denke, so kann es auch bei Individuen sein, die Ängste in die Nacht tragen, sich das bewusst zu machen und sich zu sagen, wovor es im Moment Ängste gibt, kann helfen, das ins Gespräch mit Freundinnen zu tragen, kann helfen, ja, aber dann auch wirklich sich dabei zu ertappen, wieder so eine sinnlose Spirale zu betreten, wie du sie beispielsweise mit dieser Höhenangst geschildert hast, das ist dann, glaube ich, der entscheidende Schritt. Also ich habe in dem Moment angefangen, meine Panikattacken viel konstruktiver zu begehen, indem ich mich dabei ertappt habe, wie ich schon wieder die gleichen Gedanken hatte, wo ich schon wieder dachte, oh, da ist dieses körperliche Symptom, das könnte ein Herzinfarkt sein, wo ich so war, nein, das habe ich schon 20 Mal gedacht, das kann höchstwahrscheinlich nicht zutreffen, das ist Blödsinn. Und dann fängt man an, so unbewusste Gegenreaktionen auszulösen oder durchzuführen und dann wird das langsam besser und ich glaube, das kann auch in der Nacht funktionieren.
Man muss, glaube ich, ein bisschen gucken, dass man, weil das war ein Ratschlag, den ich bekommen habe, war Zitat wieder, also nicht kein direktes, ja, ein indirektes Zitat meiner Therapeutin, die sagte, ja, bei so Leuten wie Ihnen, da müssen wir drüber, müssen Sie aufpassen, Sie sind ja insgesamt ein relativ intelligenter Mensch und Sie denken sehr viel und Sie verstehen Sachen gerne. Wenn Sie jetzt aber zu viel Verständnis für Ihre eigenen psychischen Zustände aufbringen, im Sinne von, ja, ich merke, oh, das ist eine Panikattacke, das ist in Ordnung, das ist ja nur in meinem Kopf, dann könnte es dazu führen, dass man das zur Seite schiebt, nicht mehr zulässt und dann quasi so allgemeine Unsicherheitszustände hast, die
ja, das meinte ich damit.
Genau, nicht. Dass du das glaube ich auch, aber das ist so als Clarification vielleicht
hinterhergeschoben. Yeah, yeah.
Man kann sich die Sachen auch kaputt rationalisieren manchmal.
Ja, total. Also in dem Moment, wo ich das blockieren will, was da gerade in mir ist, führt es immer dazu, dass es noch stressigere Auswüchse gibt. Und eigentlich finde ich in dem Moment, wo ich weiß, ah ja, das ist nur eine Panikattacke, ja, das geht vorbei, kennt man ja eigentlich das gesamte Ausmaß von so einer Episode und weiß, dass es relativ zeitig auch wieder vorbei ist. Und genau, aber um das nochmal richtigerweise, wie du gesagt hast, klarzustellen, man sollte es dann über sich ergehen lassen oder sich in eine Situation versetzen, in der man es leichter über sich ergehen lassen kann, aber eben in dem Bewusstsein, es ist jetzt, was es ist und ich lasse es jetzt geschehen. Ich glaube, geschehen lassen ist auch so ein anderer Ausdruck für akzeptieren, der vielleicht nicht ganz so aufgeladen ist, weil akzeptieren für mich auch immer impliziert, dass man ist einverstanden damit. Ja, nee, also ihr müsst überhaupt nicht einverstanden mit all diesen Sachen sein, die im Kopf da vor sich gehen und die uns belasten. Beispielsweise habe ich auch nicht akzeptiert oder nicht gut gefunden, schon akzeptiert, dass diese scheiß Klausur mir einfach so viel Stress gemacht hat. Mir ging es richtig dreckig in den Wochen davor. Mhm. Aber ich musste es so geschehen lassen, weil keine andere Möglichkeit bestand, diesen Zustand dann auch zu beenden. Mhm. Und dann war es irgendwann geschehen und ich habe ja dann beschrieben, was ich für eine körperliche Reaktion darauf hatte. Und natürlich hat das auch meinen Schlaf beeinflusst. Also ich habe in der Zeit mega schlecht geschlafen. Ich bin wieder sehr schlecht zur Ruhe gekommen. Wäre meine Freundin nicht da gewesen, bin ich mir sicher, dass ich pro Nacht nicht mehr als 4 Stunden Schlaf gehabt hätte. Aber da ist es, wie du auch vorhin schon beschrieben hast, dann so gewesen, dass ich wusste, wenn was ist, dann habe ich ja hier jemanden, der den Notarzt rufen kann.
Support.
Das ist so eine Grundabsicherung, die tatsächlich für angstkranke Menschen wie uns, glaube ich, fantastisch ist und sehr viel helfen kann.
Ich hatte neulich.
Ja, aber also, wie gesagt, geschehen lassen ist dann nochmal was anderes als wirklich so, ah ja, okay, ich bin im Frieden damit, Zen. Das darf jetzt passieren, sondern das ist eher so, ja gut,
dann mach halt.
Ja. Dann mach halt.
Ich habe, ich kann mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das hat gerade nichts mit Nachtangst zu tun, aber so mit Panik, anbahnenden Panikattacken. Ich habe ja auch schon früher mal gesagt, dass ein ganz massiver Trigger für mich und Panikattacken immer körperliche Belastung ist. Weil ich plötzlich irgendwann im letzten Jahr festgestellt habe, ich bin irgendwie massiv außer Form und ich komme jetzt schnell an diesen Punkt, wo der Kreislauf nicht mehr mitmacht. Wo mein Kreislauf plötzlich absackt. Und wenn er so absackt, dann ist das ja auch, das ist ja quasi das Gleiche wie so eine Panikattacke. Ne? Dein Herzschlag ist schnell, du bist ein bisschen schwummerig und irgendwie, ne? Also die Symptome sind die gleichen. Und wenn dein Körper das dann kennt und erkennt diese Symptome auch von Panikattacken und ist dann so, ah, du stirbst.
Gefahr!
Ne? Und da hatte ich jetzt neulich vor ein paar Wochen hatte ich eine, da bin ich wieder ein bisschen zusammengeklappt beim Sport und saß dann da und hatte eine Stunde lang einen Puls von 120, was nicht so super hoch ist, aber halt höher als ein Ruhepuls sein sollte, ungefähr doppelt von dem, was so ein normaler Ruhepuls sein sollte. Und der hat sich einfach, er hat sich nicht beruhigt und ich war die ganze Zeit und ich habe so kalten Schweiß auf der Stirn gehabt und ich war, oh Gott. Was, wenn ich jetzt doch noch tot umfalle? Ich hätte doch nicht zum Sport gehen sollen. Ja, ich habe ja heute Morgen ein bisschen gehustet. Jetzt hast du bestimmt eine Herzmuskelentzündung. Ba, 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 ba. Der ganze Kladderadatsch. Ich bin nicht gestorben übrigens, ich lebe noch. Und dann 2 Wochen später hatte ich das Gleiche. Ich habe mich gerade hingesetzt für irgend so eine Rückenübung an so einem Gerät. Und plötzlich habe ich gemerkt, fuck. Dir wird total schwummerig und irgendwie und dein Kreislauf kackt ab und du weißt nicht mehr und du hast keine Ahnung, wohin mit dir. Und ich hatte das dringende Bedürfnis, aufzustehen und irgendwo, weiß ich nicht, wegzulaufen. Ja, so Fight-or-Flight-Reflex. Und was ich gemacht habe, ist, ich bin einfach im Kreis gelaufen, eine Weile, im Gym, sah bestimmt komisch aus, also nicht gerannt oder sowas, ne, sondern nur so schnell gegangen. Und plötzlich hat sich mein Kreislauf wieder normalisiert, weil ich einfach nur erschöpft war. Und als ich den so ein bisschen wieder hochgepusht hatte und auf, ne, dann konnte ich auch danach noch meine restlichen Übungen machen. Ich musste ein bisschen aufpassen, ich war halt ein bisschen erschöpft, ne? Aber und dann ging's und den Tag über hatte ich nicht das Gefühl, ich sterbe nochmal. Und da war ich sehr stolz auf mich, weil ich so dachte, ey, guck mal, don't be. Also ich musste da gar nicht so eine Angst haben, wie ich da hatte und ich konnte da irgendwie aktiv gegensteuern. Und ich glaube, manchmal geht das auch nachts. Was da was ist, was meine Therapeutin mir gesagt hat, nachts ist, sie hat da dieses Taschenlampenmodell, nennt sie das so gerne. Und sie sagt, in so Angstzuständen und in so Traumazuständen ist es ja häufig so, dass man einen sehr, sehr kleinen Fokus hat und viele, viele Dinge nicht wahrnimmt, sondern nur die Dinge wahrnimmt, auf die man sich gerade konzentriert und die einem gerade zu schaffen machen. Das nennt sie dann, wenn die Taschenlampe ist, ganz unten, ne? Und man sieht nur sehr wenig. Der Lichtkreis dieser Taschenlampe ist sehr, sehr klein. Und wenn man es dann hinbekommt, in einer solchen Situation die Taschenlampe ein bisschen nach oben zu ziehen, dass man mehr wieder wahrnimmt, dann kann man damit besser arbeiten. Und das ist tatsächlich was, was auch anknüpft an das, was du gesagt hast. Man kann sich dann auch nachts auch mit solchen Angstzuständen auseinandersetzen. Das war auch der Ratschlag, den ich bekommen habe, wo es dann, wo sie sagte, naja, dann haben Sie diese Angstzustände, dann denken Sie doch mal drüber nach. Und nicht im Sinne von, oh nein, oh nein, das ist jetzt ganz furchtbar, sondern versuchen Sie im besten Fall da so ein bisschen den Überblick zu kriegen auch. Und sich bewusst zu machen, dass das gerade akut keine Gefahr ist, der Sie ausgesetzt sind, ja. Sie können hier nicht aus dem Fenster fallen, nicht im Schlaf, nicht im Bett. Schon gar nicht aus diesem Fenster, das in einer ganz anderen Wohnung ist, in einer ganz anderen Straße dieser Stadt. Ja.
Du bist dahin gezogen, nur um durchzufallen.
Also, als ich noch in der Wohnung gewohnt habe, da hat es nämlich angefangen, da habe ich teilweise, wurde ich von diesem Fenster so magisch angezogen, weißt du, auch tagsüber. War so, mach mich auf, lehn dich raus, schau mal. Was passiert?
Nichts.
Ja, genau. Aber und das hat mir dann manchmal auch geholfen, weil ich so merke, okay, na, das ist nicht schön. Und dann aber auch festgestellt habe, hör mal, du liegst im Bett, du fällst hier aus keinem Fenster. Das ergibt keinen Sinn. Und manch, also es hat eine Weile gebraucht, bis ich das Training hatte, mich selber davon irgendwie gedanklich auch wegzubringen, weil das ja schnell so ein Teufelskreis wird. Dann kommt man von der einen in die nächste und von Hölzchen auf Stöckchen. Stöckchen, Hölzchen auf Stöckchen, glaube ich. Und furchtbar. Aber dann kommt man da auch so ein bisschen, man kann da auch wieder rauskommen. Und wir sprachen ja auch auf diese ganze Ablenkungsgeschichte hin, mit Hörspielen an oder sowas oder weißes Rauschen, ne, White Noise und so. Da ist ja nichts bei. Also wenn das hilft beim Schlafen, ne? Also, das ist ja nicht negativ zu bewerten. wenn man nachts keine Stille haben kann, dann nicht einschlafen kann, sondern irgendwie so ein Geräusch haben muss, damit man einschlafen kann. Das ist valide. Das ist vollkommen valide.
Ja, wobei man da schon auch ehrlicherweise festhalten muss, dass es die Schlafqualität verringert, ob man will oder nicht. Also dann würde ich einplanen, früher ins Bett zu gehen, wenn man sowas nebenbei laufen lässt, weil dein Organismus trotzdem noch mit den Verarbeitungen der nebenbei erfolgenden akustischen Signale irgendwo
Also
also beschäftigt ist.
Sleep
Ne,
Timer,
das ist
ganz großartig, dass du
das,
dir was hast, wo es
aber
ausgeht
so,
nach 10
sowieso, also
Minuten, 15
ich
Minuten.
kann in den letzten Tagen, die ich jetzt ohne Freundin verbracht habe und dementsprechend keinen Grund mehr hatte, abends lang wach zu bleiben, wenn ich gerade telefoniert habe. Ich bin früh ins Bett gegangen. Ist fantastisch. Lohnt sich. Was soll ich sagen? Gibt nichts zu tun unter der Woche, wenn man gerade auch müde von der Arbeit ist. Und auch das haben wir festgehalten. Es gibt natürlich schon Wege, sich in eine gedankenlose Müdigkeit zu manipulieren. Da haben wir vorhin eine bitte nicht gleichzeitig zu beachtende 7-Tipp-Liste mal so herausgegoogelt. Also natürlich ist es immer eine gute Idee, aber das kann man eben auch so schlecht an die Allgemeinheit fordern, sich gesünder zu ernähren, Koffein und Zucker zu reduzieren, Sport zu machen. Aber ich glaube, da muss man auch immer gucken, wie einem das in der individuellen Lebenssituation möglich ist. Also gerade bei gesunder Ernährung muss man immer so ein bisschen aufpassen. Es gibt auch viele Menschen, für die ist das abendliche Stückchen Schokolade unverzichtbar oder die abendliche, von mir aus auch Tüte Chips. Und dem möchte ich das überhaupt nicht wegreden oder irgendwie den Gesundheitszeigefinger auspacken. Aber auch solche Kleinigkeiten tragen nur in der Summe dazu bei, dass solche Zustände sich verbessern. Du kannst jetzt nicht deine Ernährung umstellen und erwarten, dass deine Angst weggeht. Das habe ich schon probiert. Also so vor einigen Jahren, das ist schon länger her. Aber davon geht es auf jeden Fall nicht weg. Und ich habe mich davor schon gesund ernährt. Also es war sowieso dann ein zu kleiner Unterschied eigentlich. Ebenso wie Sport, also gerade haben wir ja auch von Felix schon gehört, ne, Sport kann genauso Trigger sein durch die körperliche Anstrengung. Ich hatte das beim Klarinette spielen, weil das viel mit Luft zu tun hat und du dann wirklich auch außer Puste bist und das Gefühl hast, ne, ich habe keine Luft mehr, mir geht das die Luft aus, atmen. Also solche Kleinigkeiten können dann im ersten Moment, wenn man es lange nicht mehr gemacht hat, auch schon gruselig sein. Das,
Treppensteigen.
von daher ist, glaube ich, der gedankliche Ansatz, ich lasse das jetzt geschehen, ich warte das jetzt mal ab, was wirklich passiert. Ich lasse dieses Unsicherheitsgefühl mal zu und gucke einfach. Ja, wovor habe ich denn jetzt konkret Angst gerade, ohne da ins Grübeln zu kommen, ne, schmale Gratwanderung und so. Ich glaube, das ist langfristig der gesündere Ansatz und dabei kann man vielleicht auch dann Hilfe in Anspruch nehmen. Ja, und ansonsten, man kann, glaube ich, auch ohne sich dabei permanent abzulenken, den Tag über genug tätig sein und aktiv sein, sollte einem das möglich sein, auch das muss man ja wieder in Disclaimer dazu sagen, sei das jetzt gedanklicher oder körperlicher Art, dass man abends müde ist. Und ich glaube, dazu muss man gar nicht 10 Kilometer Ausflug durch den nächsten Wald machen oder 12 Stunden arbeiten gehen. Ich glaube, es wäre auch sinnvoll, die Aktivitäten, die man durchführt, dann bewusster durchzuführen. Also ich glaube, auch 3 Stunden zu lesen zu Hause oder wirklich ohne Double Screening mit dem Handy in der Hand, so wie das heutzutage ja scheinbar unverzichtbar ist, einen Film zu gucken. Auch das kann auf seine Art anstrengend sein. Ich glaube, die körperliche Anstrengung ist schon klar die, die uns müder macht, aber auch zum Beispiel die Augenanstrengung abends durchs Lesen, das kann total schnell bei mir zum Beispiel dazu führen, dass ich dann einschlafe. Genau. Und durch solche Sachen kann man sich vielleicht ja hier und da wie im Bausteinformat dazu verhelfen, dass das langfristig schneller geht mit dem Einschlafen. Nicht zu verwechseln ist übrigens das, was wir jetzt gerade besprochen haben, mit der Nachtangst, also dem ja, medizinischen Phänomen, das da auf den tollen lateinischen Namen hört, Pavor Nocturnus. Ich finde, das klingt wie ein Harry Potter Zauberspruch. Pavor Nocturnus. Und dabei spricht man dann von heftig erregtem Aufschrecken in der Tiefschlafphase ohne wirkliches und bewusstes Aufwachen. Also das ist weniger das, was wir jetzt genannt haben,
Night Terrors.
als Angst beim Einschlafen oder in der Phase davor, sondern diese Menschen wachen, ich habe das auch einmal bezeugen müssen, nachts auf und schreien meistens oder setzen sich einfach nur sehr gerade hin. Genau, und leben dann diese extremen Angstzustände kurz aus, können sich aber meistens gar nicht mehr daran erinnern. Das ist eine Diagnose, ist auch bei Kindern häufig so. Ich hatte auch in meiner Gruppe jetzt ein Kind, wo das mit 4 bis 5 Jahren ein akutes Problem war und dann hat er sich einfach verwachsen. Das ist nicht damit gemeint, was wir gerade beschrieben haben. Solltet ihr sowas haben, geht bitte zum Arzt.
So oder so.
Ja.
Hilfe holen immer eine gute Idee. Genau, ich will noch zum Einschlafen ein paar Sachen sagen, an die ich mich selber nicht halte, die aber wissenschaftlich betrachtet im Grunde dazu führen müssten, dass man besser schläft.
Dann mach das mal.
Erstens, hilft, wenn man, wie du sagst, ein bisschen erschöpft ist vom Tag. Wie auch immer. Aus was für auch immer für einen Grund, wenn man einen gewissen, es hilft immer auch, einen gewissen Bewegungstonus drin zu haben. Das muss gar kein Sport sein. Jede Bewegung ist Sport übrigens. Also wenn ihr einfach nur mal
mit dem
Hund
total.
Geht, ist Sport. Fertig. Macht ihr Sport. Wenn ihr einfach nur mal eine Runde um den Block geht, ist Sport. Wunderbar. Achtet darauf, dass in euren Schlafräumen möglichst nicht zu warm ist. Das mögen wir Menschen nicht. Also so ungefähr, ich glaube ungefähr 20 Grad ist, was immer gesagt wird, sollte so ein Schlafzimmer ungefähr haben.
Ja, total.
Achtet darauf, dass ihr, bevor ihr schlafen geht, bestenfalls nochmal gut durchlüftet, damit hier auch ein bisschen Sauerstoff ist in der Luft. Ne? Dass man nicht irgendwie, wird man zwar müde, wenn nicht so viel Sauerstoff in der Luft ist, aber es ist nicht so schön fürs Schlafen. Passt darauf auf, dass ihr so 2 bis 3 Stunden, bevor ihr schlafen wollt, vielleicht nichts mehr groß gegessen habt. Das weiß ich immer, wenn ich irgendwie gerade noch was gegessen habe und ich gehe dann direkt schlafen. Ich schlafe furchtbar. Furchtbar. Ich kann dann nicht durchschlafen. Denkt an Koffein und Zucker, das macht immer wach. Es sei denn, ihr seid mein Opa, der hat sich früher immer eine Kanne Kaffee gemacht vorm Einschlafen, hatte dann die Kanne Kaffee neben dem Bett stehen und nachts, wenn er aufgewacht ist, hat er nochmal einen Schluck Kaffee genommen. Aber der hat das jetzt auch aufgegeben. What the fuck? Ja, mein Opa ist ein merkwürdiges Tier.
Opas sind generell manchmal merkwürdig funktionierende, aber in sich schlüssige Organismen.
Nicht wahr? Ach, ein Hoch auf unsere Opas.
Definitiv. Shoutout an alle Opas. Shoutout
an alle Opas. Ich hoffe, ich darf auch eines Tages einer sein. Und da bin ich besonders schlecht drin, so Geschichten wie Bildschirme und sowas, also Handys, Fernseher, Laptops und so weiter, sollte man auch nicht direkt vorm Einschlafen noch groß benutzen. Das hat den Hintergrund, dass, und viele gibt es jetzt auch schon diese Nachtfilter, ne, wo sie den Blaulichtfilterbums da drin haben, wo das blaue Licht so ein bisschen rausgefiltert wird, und dann wird nachts dein Handy so ein bisschen orange. Ich habe das an meinem Laptop auch dran. Ich habe das Gefühl, es bringt was. Das Ding ist nur, dass dieses blaue Licht anscheinend auf solchen Wellen fungiert, dass es dazu führt, dass die Bildung dieses Schlafhormons, Botenstoffs, hängt mich nicht auf, ich bin keine Medizinerin, verhindert. Das heißt also, wenn man viel auf so dieses blaue Licht von Bildschirmen guckt, abends wird man nicht müde. Und also nicht richtig, also erschöpft ja, aber nicht so richtig müde. Und das kann ich aber unterschreiben, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, wenn man mal so auf so einer LAN-Party war, ne, und man spielt dann so bis 3 Uhr morgens irgendwelche Videospiele, dann steht man mal irgendwie auf und dann ist man doch mal eine halbe Stunde irgendwo anders und plötzlich wirst du müde, das hast du vorher gar nicht wahrgenommen.
Und genau, das Wort, was du gerade gesucht hast, ist Melatonin.
Siehst du? Melatonin. Und noch ein Tipp, das klingt jetzt blöd, aber wenn ihr wirklich nicht einschlafen könnt, dann lasst es bleiben. Wenn ihr im Bett liegt und ihr liegt da und ihr schlaft und schlaft nicht ein, ihr habt euch jetzt eine Stunde hin und her geworfen und ihr kommt nicht dazu einzuschlafen, dann steht nochmal auf. Ihr seid offensichtlich nicht müde genug, um einzuschlafen, das macht keinen Spaß. Macht was, geht nochmal eine Runde spazieren oder jetzt wäre der Moment, wo man sich doch nochmal vielleicht vor den Fernseher setzen kann oder ein Buch lesen oder sowas.
Oder den Abwasch
machen. Macht den Abwasch. Meistens,
bevor ich ins Bett gehe.
Und dann später wieder ins Bett gehen. Und achtet auch so ein bisschen darauf, was euer Biorhythmus ist. Es ist leider so, dass in der Gesellschaft, in der wir leben, der Biorhythmus manchmal auch einfach inkompatibel ist mit den mit der Realität des Arbeitsalltags. Aber ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich grundsätzlich einen Biorhythmus habe, der von mir gerne möchte, dass ich früh ins Bett gehe und früh aufstehe.
Ja.
Manchmal arbeite ich dagegen. Das ist schlecht. Ich fühle mich dann ungut. Ich bin halt nachts auch eigentlich zu nichts zu gebrauchen. Ich werde nachts immer blöd. Aber
ist auch manchmal sehr schön.
Das ist manchmal ganz witzig, ja. Aber es ist einfach so dieses, hört einfach auch auf euren Körper, ne? Also wir fassen nochmal zusammen. Gut ist, wenn man sich tagsüber ein bisschen bewegt, direkt vorm Schlafengehen nichts essen. Gut lüften, nicht zu warmes Schlafzimmer. Wenn man nicht einschlafen kann, nochmal aufstehen. Bestenfalls nicht zu viel am Handy und am Laptop hängen.
Und langfristig aktiv mit dem auseinandersetzen, was euch nicht schlafen lässt. Yes.
Und wenn die 3 Fragezeichen euch helfen beim Einschlafen, dann dürft ihr auch weiter 3 Fragezeichen hören.
Sogar die Folge, die uns den Titel gegeben hat, nämlich Nacht in Angst, wobei die wirklich sehr spannend ist, die sollte man schon gehört haben, bevor man das zum Einschlafen nutzt. Ja, sehr schön. Das war soweit unsere Rückkehrfolge nach der Sommerpause. Und wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr haltet uns die Treue. Felix, wir sollten uns jetzt mal konsequenterweise wieder eine Aufgabe stellen bis zur nächsten Woche. Jawohl. Und vielleicht hat sie ja etwas mit dieser Episode zu tun. Notier dir doch mal in der nächsten Woche, was dich am Einschlafen hindert, wenn es so ist. Mhm. Oder schreib auf, dass du gut eingeschlafen bist, wenn du am nächsten Morgen wieder aufwachst, um dich daran zu erfreuen.
Das finde ich gut. Vielen Dank. Gebe ich dir auch mal eine Aufgabe. Auch mit Schlaf Kontext.
Bitte, mit Schlaf. Mit Schlaf.
Da ich dich ja neulich besucht habe und jetzt weißt, dass du eine Badewanne besitzt, mach doch mal einen Tag, wo du es mal massiv drauf ankommen lässt, dass du richtig gut schläfst. Weißt du, mach mal einen Tag, wo du mal so einen langen Spaziergang machst und dann machst du abends noch ein schönes warmes Bad und ein schön durchgelüftetes, weiß ich nicht, neu bezogenes Bett oder sowas.
Das ist eine richtig gute
dann
Idee,
ja. Legst du dich einfach da rein, was weiß ich, und wenn es erst 21 Uhr ist, und dann sagst du mal, wie gut du geschlafen hast, wenn du mal an alles denkst, was man so an der Schlaf
ja, richtig witzig. Machen das ist dann so ein Tag, so wie bei die Sims, wo man dann alle Bedürfnisleiste aktiv befüllt und dann am Ende nur noch der Schlaf fehlt. Yes. Ja, sehr gut. Das mache ich. Abschließend noch eine Buchempfehlung für Menschen, die sich mit Schlaf aktiv auseinandersetzen wollen. Es heißt auf Englisch Why We Sleep von Dr. Matthew Walker. Auf Deutsch heißt es Das große Buch vom Schlaf und ist auf Amazon erhältlich. Und das ist wirklich sehr interessant, sich nochmal die Wichtigkeit von Schlaf vor Augen zu führen und auch ein paar Tipps zu bekommen, wie man den verbessern kann. Es gibt auch Interviews mit Matthew Walker, er hat eine sehr angenehme Stimme, man kann sie auch zum Einschlafen nutzen, die auf YouTube verfügbar sind. Guckt sie euch doch einfach mal an und wenn ihr merkt, das Ganze macht euch nur noch gestresster, dann lasst es wieder bleiben. Aber das als Empfehlung, bevor wir gehen. Ja, und ansonsten wünschen wir euch eine gute Woche, schlaft schön und bis bald, eure Männer, die Wein. Ciao, ciao.